Deutschlands ausgezeichnete Lehrkräfte. Ich will wissen, wie ticken Lehrkräfte, die aus Sicht unserer Kinder und Jugendlichen inspirierend, begeisternd, motiviert und einfach nur tolle Vorbilder sind.
Einen schönen guten Morgen, Herr Rusteberg. Der Tobias ist heute mein Gast im Podcast. Und der Tobias Rusteberg, ja, der macht ganz besondere Sachen. Und er sagt selbst von sich, dass er seinen Zweck der Existenz gefunden hat. Und das quasi im Schulalltag, in seinem Schulleben, in seinem Berufsleben. Und wie es dazu kam und was den Tobias so ausmacht, darüber wollen wir heute mal mit ihm sprechen. Hallo und guten Morgen, Tobias.
Hallo, guten Morgen.
Ich habe gerade gehört, du kommst aus der Schule direkt. Wir haben 10 Uhr morgens und ja, jetzt hast du es schnell hierher geschafft.
Ja, das Übliche, ne? Wir wissen ja, als Lehrer hat man irgendwie, ist man 24/7 im Einsatz mehr oder weniger, und so war es auch heute wieder alles gut und knapp gestrickt, aber nee, passt schon.
Aber du hast es geschafft. Ja, das freut uns sehr. Tobias, ich freue mich insbesondere, dich heute hier als Gast zu haben. Und zwar hast du unglaubliche Dinge getan in deinem Schulleben seit 2012. Und darauf wollen wir heute mal zu sprechen kommen. Aber erstmal kurz so ein paar Randdaten. Woher kommst du eigentlich? An welcher Schule bist du? Und ja, was zeichnet dich so aus?
Ja, vielen Dank erstmal für die lobende Einführung. Also tatsächlich ist es für mich auch ungewohnt, jetzt mal über mich und meine Geschichte zu sprechen. Freue mich aber sehr, weil ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, positive und inspirierende Beispiele mit anderen zu teilen. Und von daher vielen Dank erstmal für die Einladung in dieser Reihe. Ich bin Lehrer am Tillmann-Riemschneider-Gymnasium in Osterode. Das ist in Südniedersachsen. Tatsächlich seit, ja, jetzt schon 15 Jahren. Krass, wie die Zeit vergeht. Ich bin Lehrer für die Fächer Französisch und Deutsch und habe tatsächlich, ja, von Beginn an gespürt, dass ich über die Fächer hinaus auch Dinge anbieten möchte, machen möchte mit Jugendlichen. Und dann haben sich da, wenn wir später noch drauf kommen, echt tolle Dinge ergeben, die in der Frankophonie liegen, die meine Sprachleidenschaft bespielen, die Lust auf eine Welt machen und die einem selber auch ganz viel geben. Also ich sage mittlerweile, ich bin zwar Lehrer, aber ich bin irgendwie auch Anlassschaffer, Moderator, Brückenbauer. Ich gebe mir immer so ein bisschen eigene Zusatzbezeichnungen, weil es eben nicht nur noch der reine Unterricht ist. Und ich glaube, Schule selbst ist ja auch viel mehr als nur Unterricht.
Jetzt sagst du viel mehr als nur Unterricht. Du sagst, du machst es natürlich schon oder hast im Jahr, Moment, lass mich zurückrechnen. Du sagtest, glaube ich, 15 Jahre bist du dabei, also 2009 angefangen. Aus welchem Motiv heraus bist du denn damals eigentlich Lehrer geworden?
Ja, das ist die Frage aller Fragen. Also tatsächlich habe ich in der Zeit, als ich das Abitur gemacht habe, hätte ich niemals unterschrieben, dass ich Lehrer werde. Das ist irgendwie so, als Schüler ist man ja dann auch irgendwie durch mit Schule, möchte in die Welt. Und ich war dann auch ein bisschen unterwegs, war in Frankreich, habe ein paar Dinge ausprobiert. Und habe eigentlich gemerkt, dass das, was mich immer antreibt und schon immer angetrieben hat, sowohl als Nachhilfelehrer, als Tennistrainer, ich war 18 Jahre Tennistrainer, das sind eigentlich immer die Menschen. Und wo, wenn nicht in Schule oder anderen Bildungsbetrieben, kann man genau diesen Wunsch, diese Motivation ausleben? Also war für mich relativ klar, ich möchte etwas mit Menschen machen. Und dann hatte ich eben diese Sprachleidenschaft. Ich habe unheimlich gern Französisch in der Schule schon gelernt. Und dann ergibt das eine das andere. Dann ist Grundschule schon relativ schwierig. Dann wird es im Kindergarten schwierig. Und dann habe ich gesagt, dann gehe ich eben an die weiterführende Schule. Also es war eigentlich so rumgedacht. Und tatsächlich ist das eine Entscheidung, die ich bis heute auch überhaupt nicht bereut habe. Im Gegenteil, es ist ganz anders, auf der anderen Seite zu stehen. Das hat man als Abiturient so noch nicht gesehen. Und von daher ist es ein fantastischer Beruf, weil man ganz viel gestalten kann, weil man ganz viele Möglichkeiten hat, Menschen zu begeistern, weil kein Tag wie der andere ist, weil ja man selber ja auch irgendwie immer dazulernt. Das ist ja auch etwas, was man nicht vergessen darf. Man muss sich auch immer wieder neue Reize setzen, man muss sich möglichst auch up-to-date halten. Man guckt über die Fächergrenze hinaus, man hat tolle Kollegen, man ist mit Jugendlichen unterwegs, auch die entwickeln sich nie nach Schema X. Also das sind ganz viele Punkte, so ein Blumenstrauß an Dingen, die natürlich diesen Lehrerberuf auch besonders machen. Und von daher war die Entscheidung vor 15 Jahren eine gute, eine kluge und keine monetär motivierte.
Ja, schön, dass du das nochmal hinterhergeschoben hast. Selbst wenn wir wissen, dass wir monetär sogar recht gut besoldet sind in Deutschland, ne? Nur Luxemburg und die Schweiz liegen vor uns. Aber nein, was du sagtest, ist ja, es spiegelt sich, geht wie ein roter Faden im Prinzip durch unseren Podcast, dass diese ja Lehrkräfte eben wie du auch, Tobias, eben in erster Linie sagen, ich hatte Lust auf Menschen und wollte auch junge Menschen dabei ja betreuen, dass aus ihnen vielleicht gute Persönlichkeiten werden. Und von daher überrascht mich die Antwort. Ich habe dich ja im Vornherein, haben wir ja schon ein Gespräch geführt, überhaupt nicht. Ich habe dich direkt so wahrgenommen und auch so ja, kennengelernt, als jemanden, der einfach schaut, was bringt uns Menschen gegenseitig voran. Und da natürlich im Lehrberuf jeden Tag die Möglichkeit zu haben, glaube ich, ne? Dass es einfach total Gewinn bringt. 2009 bis 2012 war noch gar nicht absehbar für dich, was danach eigentlich kam. Wie haben sich so im Nachhinein betrachtet denn für dich die ersten Jahre angefühlt?
Das ist eine tolle Frage. Also spontan ist das eigentlich wie so ein altes und so ein neues Lehrerleben, was ich führe, wenn ich das mal so sagen darf. Diese ersten Jahre, natürlich ist es so, als Berufsanfänger, das weißt du auch, prasseln tausende Dinge auf einen ein. Auch der Vorbereitungsdienst, das sind ja auch sehr anstrengende Jahre, wo man wirklich auch eine Menge leisten muss. Deswegen, wer am Ende im Klassenzimmer steht, der hat auch einen Grund, stolz zu sein. Das ist auch etwas, was ich einfach mal loswerden möchte. Und ganz früher hat eine Lehrerin mal, das habe ich auch nie vergessen, die hat gesagt, die Besten müssen Lehrer werden. Das heißt, in den Abiturjahrgängen sollten die Besten, das war ja so zu meiner Zeit, zumindest 2003, Abi, hieß es immer, ah Mensch, für die, die ein großartiges Abitur machen, Medizin, Jura, dann werden immer diese großen Sparten rausgeholt. Und die hat gesagt, nee, wir brauchen die Besten auch in den Klassen. Also das ist etwas, was mich auch, merkst du ja, nie losgelassen hat. Also ich bin aus dem Referendariat gekommen. Ja, bin in den Job rein. 23,5 Stunden haben wir in Niedersachsen im Gymnasium. Das waren straffe Tage. Also kannst du rechnen, durch 5 geteilt, 4, 5, 6 Stunden jeden Tag durch die Bank. Dann Abitur, Oberstufe, die Kleinen, erstes Jahr Fremdsprache, 5. Klasse eingeschult, Klassenlehrer gewesen. Dann kommen die Elterngespräche, dann geht es um Noten, dann geht es um Versetzung, um Notensprünge. Tausend Dinge, die auf einen einprasseln. Also diese ersten Jahre waren so, wie sie waren. Genau richtig, sie waren großartig, sie waren herausfordernd, aber sie haben mich fit und frisch gemacht für das, was kommt. Und von daher würde ich sagen, es war so der ideale Einstieg in den Lehrerberuf, weil wenn man Lehrer ist oder Lehrerin, dann ist man das auch mit Haut und Haaren, dann ist man das komplett. Und das weißt du auch, wenn man kann das nicht halbherzig machen, die Schüler merken das, das geht mal einmal gut. Auch dieses in die Klasse gehen und sich nichts überlegt haben, nichts vorbereitet haben, das mag, auch wenn es unpopulär ist, jeder schon mal gemacht haben, aber es fühlt sich komisch an. Manchmal läuft es auch nicht und Kinder merken vor allen Dingen, ob Begeisterung da ist oder ob sie nicht da ist, ob man die spielt oder nicht spielt. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es manchmal gar nicht schlecht ist, auch mal selber zu sagen, pass auf, dieses oder jenes ist jetzt auch nicht mein Lieblingsthema. Also zum Beispiel, wenn wir Lektürevorgaben haben, nicht jede Lektüre ist das, was man sich selber auch für seinen Unterricht wünschen würde. Aber das Leben ist kein Wunschkonzert und kein Ponyhof. Von daher sind wir Lehrer auch ultra flexibel in alle Richtungen. Das wirkt manchmal so ein bisschen, ja, als wenn wir so ein bisschen unzuverlässig, vielleicht auch hier und da leicht chaotisch sind. Aber ich sehe das eher als Riesenkompetenz an. Wir können mit so vielen Menschen umgehen. Wir können so viele Ereignisse moderieren, auch antizipieren. Also eigentlich sind Lehrer Manager, wenn man so sagen will, Manager ihrer Klasse, Manager des Umfeldes. Und ich hatte das mit dem Monetär eben gesagt, würde ich nur gerne nochmal eine Fußnote zu nennen. Ich habe tatsächlich einige Freunde, die deutlich besser begütete Jobs bekommen haben, hauptsächlich in der Wirtschaft. Ich merke aber, wenn wir uns treffen, dass die Zufriedenheit auf ihrer und meiner Seite anders verteilt ist. Also Grundzufriedenheit ist nicht immer mit dem Kontostand gleichzusetzen. Wir verdienen gut als Lehrer, wir haben ein gutes, sicheres, vor allen Dingen sicheres Einkommen, das muss man einfach sagen. Aber es ist eben auch kein Riesensprung, so wie in der Wirtschaft mit Überstunden und mit Beförderung und mit Aufträgen, die man ranholt oder ähnliches. Das ist monetär schon eine andere Geschichte, aber das sollte nie die Motivation sein für diesen Beruf. Das, was am Ende rauskommt, ist viel mehr wert als nur das, was man vielleicht in Zahlen sieht. Und deswegen das nur mit dem Monetär. Weil ich damals 2003 nach dem Abi, ist natürlich so, weißt du auch, wenn man aus der Schule kommt, überlegt man sich, wo kann man einen guten Job haben, was macht einem Spaß und wo verdient man möglichst ordentlich. Das ist nun mal so.
Ja,
Und
das
spätestens
kenne
an der
ich.
Stelle, wo verdient man richtig Kohle, da wird der Lehrerberuf natürlich nicht gleich genannt. Da sind dann erstmal große Unternehmen, bei uns zum Beispiel in Südniedersachsen jetzt. Vielleicht auch nicht das super Beispiel aktuell, aber damals sowas wie VW oder geh in die Computerbranche oder so. Ja, werde Unternehmensberater, was weiß ich. Da gibt es ja ganz andere Felder, die man so bespielen kann. Aber ja, der Lehrerberuf ist schon cool. Die ersten Jahre bis zu 12, das war so die Einleitung, so mein erstes Lehrerleben eigentlich.
Ja, also ging das Referendariat von 2009 bis 2011, ist das
Nee,
dann?
vorher,
Ach so,
2008
war
bis
vorher.
2, also 2007 bis 2009
Ja.
und dann bin ich rein in den Job. Also das war vorher, das zähle ich noch zu diesem ersten Lehrerleben. Das ist quasi in medias res, würden wir in Deutsch sagen, die Einleitung ohne Einstieg sofort rein. Und das Referendariat ist ja, das ist schon
Ja.
eine unglaublich intensive Zeit mit ganz, ganz viel Input. Und da hat jeder seine eigenen Erfahrungen gemacht, das weiß jeder. Und deswegen nur noch mal betont, wer dann wirklich im Klassenzimmer ankommt, der hat echt auch schon was geleistet. Das Studium ist nicht zu unterschätzen. Es sind auch schon lange Jahre dahin. Da kann man auch einfach mal stolz sein, wenn man Lehrer und ich meine, worüber reden wir? Wir kriegen, und das habe ich jetzt selber gemerkt, ich bin ja mittlerweile, oder wir sind mittlerweile Papa und Mama von drei Kindern. Und wenn man dann so das erste Kind in den Kindergarten bringt und die Erzieher einem sagen, vielen Dank, dass ihr uns das Wichtigste, was ihr auf der Welt habt, anvertraut, das war so ein Moment, den werde ich nie vergessen, weil das ist in Schule ja eigentlich nichts anderes. Ne? Also was haben wir für eine Verantwortung, da auch die jungen Menschen zu begleiten, zu betreuen, zu inspirieren, zu motivieren, ihnen vielleicht auch mal zu zeigen, was du kannst. Und oft ist es ja so, sie können viel mehr, als sie glauben, ihnen auch mal so einen Anreiz zu geben. Nein, das ist schon echt ein toller Beruf.
Ja, und man merkt, wie sehr es von Herzen kommt, was du da sagst und berichtest. Und ja, gleichzeitig, wir haben im letzten Podcast mit der Betty Schmidt in Folge 6 drüber gesprochen, wie viele Referendare letzten Endes aufhören und ziemlich verzweifelt sind und sehr, sehr gestresst sind. Und ja, letzten Endes ist ja das, was du sagst, zusammengefasst, bedeutet es eigentlich, überstehe diese Zeit in der Hoffnung, dass aber sich wahrscheinlich auch strukturell einfach was verändert und verbessert im Referendariat und sei offen dafür zu erkennen, was dich so richtig zum Blühen bringt später im Beruf, neben dem einfachen Funktionieren müssen. Ich kenne einige Lehrer, die finden ihre Erfüllung darin, dass sie jedes Jahr zum Beispiel eine Skifreizeit organisieren für die Schule. Ich kenne andere Lehrer, die haben auf einmal eine Firma gegründet, eine Schülerfirma gegründet und blühen regelrecht auf, weil sie da ihre Erfüllung finden. Für mich persönlich sind es eigene Projekte, soziale Projekte in meinem Umfeld hier in Dortmund. Und was ist jetzt bei dir? 2012 ist was passiert. Ja, okay.
Genau, ich will noch eine Sache zum Referendariat, weil es sich gerade so passt.
Ja.
Da bin ich tatsächlich, also bei mir ist es anders gewesen. Bei mir war das Studium die unheimlich zähe Zeit. Mir hat diese viele Theorie, also nicht intellektuell, sondern mir hat menschlich was gefehlt. Dieses in den Bibliotheken rumrennen, Arbeiten schreiben, eine Examensarbeit. Mir war der praktische, das war die Zeit vor dem Bachelor, es nannte sich noch Staatsexamen. Man hat Praktika gemacht, ja, aber in 5 Jahren, wenige Wochen im Vergleich. Mir hat die Praxisluft gefehlt. Und dann war das Referendariat für mich so ein Moment, wo ich gesagt habe, wow, jetzt bist du da, jetzt lernst du sozusagen das echte Handwerkszeug. Deswegen habe ich das Referendariat total positiv erlebt. Liegt aber auch, das darf ich an dieser Stelle, glaube ich, auch mal sagen, an den großartigen Ausbildern, die ich in allen drei Fächern hatte, also sowohl in meinen Fächern Französisch und Deutsch, als auch in Pädagogik, das waren die drei so bei uns. Ich war am Studienseminar Göttingen, war total zufrieden, es war richtig, richtig gut. Und ich spreche total positiv, jetzt ja auch öffentlich, über diese Zeit, weil das Referendariat hat mir Lust auf Schule gemacht. Das Studium hat mich an der einen oder anderen Stelle, Stichwort Mediävistik, Mittelhochdeutsch, was man an der Uni Göttingen für die Germanistik-Qualifikation lernen musste, hat mich manchmal verzweifeln lassen. Und mein damaliger Fachdidaktikprofessor, der hat gesagt, Tobias, jetzt überstehen Sie mal diese Zeit, die Schule, da kommt ihre Zeit. Und das habe ich auch nie vergessen. Und so ist es auch gekommen. Also die haben ja auch ein Gefühl für Menschen. Und es gibt die, die sich an der Uni in der Theorie sehr, sehr wohlfühlen. Und ich habe einfach diese Praxis gebraucht. Und das kam dann eben im Referendariat. 2012.
Ja, also erstmal schön. Das sind ja so prägende Sätze, die total stärkend sein können, im Nachhinein betrachtet. Und wenn sie dann von Menschen kommen, von denen man abhängig ist, ne, in dieser Zeit, im Referendariat, dann ist es ja umso erfüllender. Also von daher finde ich auch nochmal so ein Appell, vielleicht auch an die Fachkern, Hauptseminarleiter, wie man die auch immer nennt, je Bundesland, da einfach, was viele bestimmt auch machen werden, aber eben sich immer dessen bewusst zu sein, dass man diese jungen Lehramtsanwärter stärkt und gemeinsam schaut, wo sind ihre Talente und hoffentlich können sie die dann im Job später ausleben.
Weißt du, Alexander, vielleicht nur dazu, also es ist auch total einfach, was mir am meisten geholfen hat in diesen Zeiten oder was ich unheimlich gut wahrgenommen habe, ist Wertschätzung und Lob. Also einfach zu erkennen, es war auch nicht jede Unterrichtsstunde immer perfekt, das schafft keiner. Ja. Aber du kannst trotzdem, mein Großonkel hat immer gesagt, aus jedem Zug steigt ein Dummer. Hier würde ich sagen, man findet auch immer was Gutes. Also man kann immer auch etwas Gutes finden. Und wenn es nur ist, dass die Jugendlichen breit aktiviert wurden oder das Lernarrangement positiv war, die Vorbereitung großartig, der Text über die Lerngruppe. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass wir diese Wertschätzung nicht immer nur von Jugendlichen einfordern, sondern auch untereinander. Also was bricht man sich aus der Krone, wenn man, wir haben bei uns zum Beispiel an der Schule, da kommen wir ja auch noch zu, großartige Dinge, also zum Beispiel das alljährliche Schulkonzert. Ich bin gar nicht so ein wirklich richtig musischer Typ, sage ich einfach. Das ist so, ich höre Radio, ich habe aber, war auch in Musik, das war nie so meine. Und jedes Jahr, dieser Termin, das ist ein Pflichttermin von Herzen, ein geblockter Termin. Und nach jedem Konzert sage ich zu den Musikkollegen, was ihr da auf die Beine stellt, eine volle Stadthalle, begeisterte Menschen, Jugendliche, die man nur aus dem Klassenzimmer kennt, die auf einmal ganz anders und strahlend auf einer Bühne stehen. Ich will damit nur sagen, ich glaube, das ist auch generell so ein gesellschaftliches Ding. Es tut nicht weh, andere mal zu loben, mal zu sagen, das hast du gut gemacht, einander zu stärken, Wertschätzung auszutauschen. Wir sind oft dabei zu sagen, was nicht funktioniert hat. Das ist nicht gesagt worden, die Liste hat nicht stattgefunden, da hätte man das oder das noch machen können. Stimmt vielleicht auch alles, aber es ist ja auch ganz viel gut gelaufen. Und ich finde, das ist etwas, was wir unseren Jugendlichen mitgeben sollen, was wir im Referendariat, auch wenn du über die Fachseminare sprichst, was wir wirklich nach oben stellen sollten und was wir selber auch einfach beherzigen sollten, weil ich glaube, dann haben wir ein Miteinander, was irgendwie so ein bisschen positiver ist. Das ist so ein Gefühl, was ich habe.
Ja, das habe ich absolut auch. Und das zeigt mir mal wieder, ich finde nämlich auch, wenn wir von Schülern hören, dass Kollege X, Kollegin Y toll ist, tolle Arbeit leistet, ist für mich persönlich das Erste, was ich tue, wenn ich im Lehrerzimmer bin, der Kollegin oder dem Kollegen genau das so mitzuteilen.
Genau.
Weil ich finde, das ist so stärkend, weil du weißt ja manchmal gar nicht so, wie sehen dich deine Schüler unbedingt, wenn du es nicht wirklich mal reflektierst oder anonym oder so. Und von daher ist all das, was die Kollegen stärkt oder auch eben eine Wertschätzung der Arbeit von Kolleginnen und Kollegen für mich selbstverständlich. Also
total.
Ich spreche jetzt wirklich mal einfach aus meinem Herzen so raus, weil das ist ja gleichzeitig so, wir Menschen spiegeln uns und wir brechen uns keinen Zacken aus der Krone, wenn wir jemandem sagen, dass er da hervorragende Arbeit leistet. Und gleichzeitig weiß ich dann auch, ich kriege das irgendwann zurück, wenn ich gute Arbeit geleistet habe und die das Klar. hören. Also das und ist so eine Aufwärtsspirale, die man auch in so einem Kollegium loslösen kann. Ne?
Und das wirst du auch kennen aus der Praxis, auch die Kommunikation mit Schulleitung. Es wird ja oft immer, so habe ich es immer kennengelernt, ich bin ja auch in Kontakt mit vielen Schulen, da kommen wir ja später auch noch zu, oft wird so gesagt, sehr positiv erwähnt, oh, die Schulleitung unterstützt das, die lobt uns und so weiter. Und wenn du dann mal guckst, wird auch mal zurückgelobt, dann hat das immer gleich so ein, weiß ich nicht, nee, nicht, dass das irgendwie aussieht so. Und das sehe ich vollkommen anders. Also wer, wenn nicht wir Lehrer, kann denn auch einer Schulleitung mal ein ehrliches Feedback geben? Und wenn du aus den Sommerferien kommst, aus der unterrichtsfreien Zeit im Sommer kommst, dann weißt du auch, da haben Menschen schon wochenlang geackert, haben Pläne vorbereitet, haben ein Konzept für das Jahr entwickelt. Ja, die sind in der Besoldungsstufe höher, aber verdammt, die haben auch Lebenszeit, die sie da einbringen. Und wenn man das für sich mal so klar macht und sagt, Mensch, einfach, das habt ihr toll vorbereitet oder auch weiß nicht, wird bei euch auch so sein. Wie schwierig ist es auch, den Stundenplan überhaupt erstmal zu basteln fürs Schuljahr? Ja. Was das für, das kannst, du kannst es ja im Grunde nur falsch machen, weil du gar nicht alle Dinge da einbeziehen kannst. Ich finde, auch da muss man einfach mal mutig sein und sagen, wenn Schulleitung einen tollen Job macht, dann darf man das auch mal loben. Und das geht in alle Richtungen. Also man kann nicht nur gelobt werden, man muss es auch ein bisschen zurückgeben. Und ich finde, auf allen Ebenen, dann verändert sich der Raum Schule auch zu so einer Wir-Landschaft, wo auch so ein gemeinsames ist und wo es nicht nur darum geht, Noten zu geben, im schlimmsten Fall auszusortieren und nach Leistung zu differenzieren. Es geht ja auch immer um Menschen und nicht immer die beste Schulnote ist gleich irgendwas anderes. Auch es gibt auch Menschen, die sich erst später, auch nach der Schule entwickeln. Ich könnte dir Beispiele nennen von Jugendlichen, die eine Karriere nach der Schule hingelegt haben, kennst du auch, die man in der Schule so gar nicht vorhersehen konnte. Also ich glaube, da müssen wir einfach so ein bisschen in alle Richtungen Antennen auswerfen und mal wieder ein bisschen lobender miteinander umgehen, wenn das so als kleine Message vielleicht raus darf.
Das ist so eine Sache der Haltung, ne? Das ist wirklich so eine Einstellungssache. Aber da kann man so sehr wachsen, wenn man sich einfach mal dafür entscheidet, das jetzt auch wirklich mal zu tun, ne? Dieses Anerkennen und dieses Wertschätzen. Gleichzeitig merke ich, für mich persönlich ist es so, dass ich aber nichts im Gegenzug erwarte. Weil ich merke so, wenn ich jetzt die Schulleitung lobe oder den Stundenplaner, was ich übrigens auch prinzipiell jedes Jahr mache, egal ob ich jetzt noch Optimierungsbedarf auch bei meinem Stundenplan sehe, bedanke ich
sehen
mich
wir ja
erstmal
immer,
für die,
sehen wir ja immer, ne?
Ja.
Klar.
Und ich bedanke mich erstmal für die ganze Arbeit. Ich fühle auch manchmal, ertappe ich mich dabei, dass ich so zwei, dreimal in den Sommerferien denke, oh, die Armen, die sitzen jetzt da und rackern für uns und versuchen es uns recht zu machen. Und ich unterstelle einfach jetzt erstmal, dass jeder Stundenplaner im Grunde wirklich das Beste dafür tut, dass er jedem Kollegen und jeder Kollegin da den möglichst guten Stundenplan auch rausholt. Anders, glaube ich, ja, würde es sehr viel Unmut schüren. Das bringt nichts. Gleichzeitig sage ich, weil bei der Wertschätzung auch so ein bisschen, wenn ich mit Kollegen spreche, wir erwarten häufig, oder wenn ich Wertschätzung erwarte und sie nicht bekomme, deswegen erwarte ich keine, ja, sage ich persönlich, aber es ist natürlich schön, wenn sie kommt. Also auf die Dauer keine Wertschätzung zu bekommen, ist natürlich schon nicht schön. Aber für mich ist das Entscheidende auch, viele kennen mich gar nicht. Wir haben 120 Kollegen, von vielen kann ich keine Wertschätzung erwarten, weil sie meine Arbeit nicht kennen. Von daher habe ich für mich entschlossen, dass ich sage, die einzigen, die mich wirklich wertschätzen könnten, das sind eigentlich meine Schülerinnen und Schüler. Weil die kennen mich am besten und vielleicht deren Eltern noch. So, und wenn ich mit ihnen, glaube ich, wirklich entsprechend umgehe, mit einem sehr, sehr positiven Menschenbild auch, mit ihnen da den Unterricht vollbringe oder das eben, was ich arrangiere, so wie du ja auch, dann kommt es auch zwangsläufig. Das ist einfach immer das, so was ich einbringe, wie ich mich gebe als Mensch. Das kriege ich von Eltern und Schülern dann auch wieder gespiegelt und diese Wertschätzung, das ist für mich eigentlich der Antrieb. Ne? Deswegen bin ich früher mal Lehrer geworden. Aber jetzt will ich nicht zu weit ausholen. Es ist, denke ich, auch ein wichtiges Thema. Wir sind schon gespannt. Ich vor allen Dingen natürlich auch. Was ist 2012 genau passiert? Wie hat sich dein weiterer Weg dann ja so ergeben?
Mein zweites Lehrerleben begann am 29.03.2012. Diesen Geburtstag feiere ich jedes Jahr, deswegen weiß ich so genau. Ja, ich habe damals eine siebte Klasse im Französischunterricht unterrichtet und bin im Lehrbuch zur Lektion 5 vorgestoßen. Und in der Lektion ging es darum, jetzt erstmals aus dem Buch raus, aus Frankreich in die Frankophonie, wo ja auch in einigen Ländern eben Französisch gesprochen wird, in der Frankophonie. Und das sollte am Beispiel eines westafrikanischen Landes, nämlich Senegal, sein. Und ich selber hatte mit Afrika bis dahin überhaupt nichts zu tun. Also wir waren nur innereuropäisch verreist als Familie. Und mich hat das irgendwie total angesprochen, aber im gleichen Zug auch total schockiert, wie oberflächlich diese eine Lehrbuchseite war. Da waren zwei, drei Bilder abgedruckt von einem Musiker, vom Rosa See, das ist so ein Touristenhotspot, von einem Bahnhof und einem Obststand in Dakar, von der Hauptstadt eben. Und ich sag zu mir, weißt du, jetzt machst du mal was, du machst dieses Problem, was du in der Vorbereitung gerade hast, das machst du mal öffentlich in deiner Klasse. Dann bin ich rein, siebte Klasse, weiß ich noch wie heute, ich weiß sogar noch, wo einige gesessen haben. Und hab gesagt, Leute, wir haben jetzt ein Problem. Dann haben die gedacht, was weiß ich, einen Wasserschaden in der Schule oder irgendwas. Das war vor den Osterferien eben, März. Ich sage, ich kann in dem Buch so nicht weitermachen, wie wir es bisher gemacht haben. Also Variante A ist, wir machen es richtig oder wir lassen es. Und dann haben die gesagt, Moment, was ist denn los? Ich sage, naja, da so und so ist das. Und dann haben sie gesagt, ach, was würde denn heißen, wir machen es richtig? Ich sage, dann müssen wir Kontakt zu den Menschen suchen. Dann müssen wir ein Briefprojekt starten, Steckbriefe austauschen. Wer bin ich? Wer bist du? Zeig mir deine Welt, ich zeig dir meine Welt. Und die Schüler haben unisono den Arm gehoben und gesagt, dann richtig. Das war aber eine doppelte Motivation. Die hatten Bock drauf. Die wollten aber auch die Challenge, ob ich das schaffe. Und ich bin da ganz schön weit rausgesprungen, weil ich bin nach Hause und habe zu meiner heutigen Frau, damals eben noch nicht verheiratet, gesagt, du, ich weiß nicht, ob ich einen Fehler gemacht habe. Ich muss jetzt echt in den Osterferien Kontakt nach Senegal herstellen. Sagte, was hast du denn dir wieder überlegt? Und so ist das gekommen. Dann habe ich mich hingesetzt, habe bei Google eingegeben, apprendre l'allemand au Senegal, Deutsch lernen in Senegal, Deutschlehrer, Prof d'allemand und so weiter. Ich habe wild gegoogelt und habe drei, vier Adressen, E-Mail-Adressen gefunden und die habe ich einfach angeschrieben. Hallo, ich bin der und der aus der Schule, würde gerne ein Briefprojekt starten. Haben Sie Interesse an so einem Projekt? Habe das auf Deutsch und Französisch geschrieben, dass es auch gleich auf jeden Fall gut ankommt, weil ich nicht immer wusste, ob es wirklich ein Deutschlehrer ist, der dahinter steckt. Ja, und es hat ein Mensch am 30.03., also vielleicht 10 Stunden später, geantwortet mit den Worten, das ist eine großartige Idee, ich würde das gerne mit meinen Schülern machen und ich heiße Elhad Stiouf. Und dieser Elhad Stiouf hat das Leben unserer Familie und auch ganz, ganz vieler Menschen bis heute eigentlich geprägt und verändert. Es ist eine unglaubliche Zeit gewesen, die wir dann begonnen haben. Wir haben erst diese Briefe gemacht, dann ist er 2000, also im gleichen Jahr noch dann zu einem Deutschlehrerpraktikum bei uns in die Nähe gekommen, was einfach völliger Zufall war. Dann ist er zu uns ins Lehrerzimmer an einem Freitag. Er hatte seine Landestracht an, weil der Freitag eben der muslimische Feiertag ist, streckte mir die Hand entgegen, ich werde es nie vergessen und sagte mit dieser Stimme auch, hallo, ich bin El Hadj. Und dann habe ich gedacht, jetzt machst du mal einen zurück. Ich sage, hallo, ich bin Tobi. Und schon war das Eis gebrochen und wir waren erst Kollegen und also wir sind wirklich zu Brüdern geworden. Der ist vielleicht so ein Seelenverwandter auf der anderen Seite der Welt gewesen, auf einem anderen Kontinent. Wir haben zusammen so viel dann gemacht, entwickelt. Wir haben 2014 eine erste Delegation von dort bei uns gehabt, eher mit Schülern. 2015 sind wir zurückgeflogen. Heute, 2024, reden wir über 25 Begegnungsreisen hin und her insgesamt. Hunderte Schüler, die an diesem Austausch teilgenommen haben. Ja, das hat eigentlich alles verändert. Also, und das ist eben sozusagen 2012 gestartet. Und auch da würde man jetzt, wenn man in so Abschnitten redet, bis 2018 erstmal unterteilen müssen. Denn leider muss ich sagen, haben wir uns an einem Januartag, ich war mit einer dann schon erwachsenen Delegation, im Januar 18 in Kao Lak in Senegal. Und wir haben dort auch kommunale Anbahnungsgespräche geführt und es war völlig verrückt. Wir waren dann am Flughafen, das war der neue Flughafen in Dakar, nicht mehr der in der Innenstadt, so ein alter, wie ich finde, viel urigerer Flughafen, sondern so ein moderner Blaise Diagne Flughafen wie in Madrid und in Shanghai und was weiß ich, so moderne Flughäfen halt. Und wir waren relativ knapp dran. Und wir machen das immer so, dass wir die Reisen auch dokumentieren. Und Elhadj und ich, wir haben nach jeder Reise eine Abmoderation gemacht, haben immer kurz gesagt, wie war die Reise für uns, worauf freuen wir uns? Und die Delegation zerrte an mir, komm jetzt, komm jetzt, komm jetzt, wir müssen los. Da hat sich was geändert am Gate. Und ich sage, Leute, ich mache erst die Abmoderation, dann komme ich. Und dann haben Elhadj und ich in die Kamera gesprochen, wie toll das war, worauf wir uns freuen, auch im Jahr 2018 noch. Und ja, 5 Tage später ist er überfahren worden, ne? Und ich habe gedacht, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Also ich habe an diesem 15. Januar 2018, das nächste einschneidende Ereignis eben oder das einschneidende Ereignis überhaupt, habe ich diese Nachricht bekommen per WhatsApp-Anruf und ich konnte das gar nicht glauben, weil das hat sich erst so angehört, als wenn er blessé wäre und blessé heißt eben verletzt auf Französisch, aber sie haben eben décès gesagt, also der Tod, verstorben und er ist schlichtweg bei einem Verkehrsunfall unverschuldet. Er saß hinten auf einem Mofa oder Moped würde man hier sagen und ist ja von einem Camion, von seinem größeren LKW, dessen Bremsen, so wie sich hinterher herausstellte, nicht richtig funktionierten, ist er touchiert worden, ist dann eben ja verstorben und das hat für uns und speziell auch für mich auch nochmal alles verändert, weil du einfach merkst, wenn du so 6 gemeinsame Jahre hast, du hast ganz viele Begegnungen realisiert, du hast auch irgendwie eine gemeinsame Vision. Unser Anspruch war immer, oder unser Motto, wer die Jugend erreicht, erreicht viel. Und wir haben so viel erreicht, wir haben Menschen getroffen, wir wurden eingeladen zu Kongressen. Elatsch war bei uns auf der Hochzeit als privater Ehrengast auch natürlich selbstverständlich dabei. Da bricht dir auf einmal was weg, wo du so denkst, das darf doch jetzt nicht wahr sein, wir haben doch noch so viele Jahre eigentlich vor uns. Und ich hatte, das ist jetzt auch bei, hat mich jemand auf dem roten Sofa auch gefragt, ob ich so einen Moment des Zögerns hatte oder des Aufgebens. Und da habe ich gesagt, keine Sekunde. Und ich würde es wirklich nochmal betonen, wirklich keine einzige Sekunde. Ich weiß nicht, wo es herkam, aber ich habe diese Trauernachricht gleich für mich so verarbeitet, dass ich gesagt habe, diesem Unsinn dürfen wir nicht unser Scheitern, unser Aufgeben noch draufsetzen, sondern wir müssen diesem Unsinn eigentlich einen Sinn geben, so gut das jetzt geht. Und dann haben wir, das werden wir vielleicht ja auch gleich noch ein bisschen entfalten, einige nächste Schritte gemacht. Also so ist es passiert, dass wir seit 2018 eine Stiftung haben, die seinen Namen trägt, die Elhard Stuf Foundation. Und diese Stiftung ist jetzt auch irgendwie ein toller Moment, über den wir gerade sprechen, wird jetzt in wenigen Tagen, also Anfang Oktober, das gemeinsam mit der Partnerstiftung realisierte Projekt Kindergarten und Grundschule in Bad Achon beginnen. Es werden Schüler, die sonst auf der Straße sind und keinen Schulbesuch ermöglicht bekommen, die können zur Schule gehen. Und wir haben El Hadj quasi eine Schule und einen Kindergarten gewidmet, der für ewig in Kaolack stehen wird.
Ach,
Das
super.
war unser Ding zu sagen, dieser Unfall hat uns ganz viel genommen, aber er hat jetzt durch das, was wir getan haben, und wird auch ganz vielen Menschen etwas geben. Und Elatsch hatte immer genauso wie wir alle und auch dann eben ich die Jugend, die Kinder im Blick. Und deswegen ist diese Stiftung eigentlich die Herzensangelegenheit in meinem Leben mittlerweile. Und sie ist, ja, sie ist einfach, das ist so bereichernd. Und jetzt zu sehen, dass das wirklich in wenigen Wochen, also Anfang Oktober, losgeht und wir werden im Januar auch dann wieder vor Ort sein mit Schülern, das ist schon sehr, sehr besonders. Also die Elatsch Stuf Foundation ist auch mittlerweile echt bundesweit bekannt. Wir haben es geschafft, viele Menschen zu begeistern und freuen uns natürlich auch immer, wenn noch weitere Menschen sich begeistern lassen. Wir brauchen einfach Unterstützung, auch natürlich finanzielle Unterstützung, um diesen Betrieb auch mit unserer Partnerstiftung vor Ort aufrechterhalten zu können.
Ja, Tobias, das war wirklich eine Gefühlsachterbahn, auf die du mich und wahrscheinlich die Zuhörer auch gerade so ein bisschen mitgenommen hast. Und zu hören, ja, dass es weitergeht, also quasi, mir kam gerade so der Gedanke, eine jetzt erst recht Einstellung, die sich da quasi aus dem Tod entwickelt hat. Das ist natürlich bemerkenswert, wenn ich das mal so sagen darf. Und auch wirklich unfassbar, unglaublich, meiner Meinung nach. Und es zeigt tatsächlich, was man als Lehrer für Möglichkeiten hat, was man erreichen kann, wenn dann so dieser eine Moment dann mal kommt. Ne? Vielleicht, wenn du damals diese Lektion dann, ich glaube, der 29. März war es ja, glaube ich, sagtest du,
Genau.
2012, wenn du diesen Gedankengang damals nicht gehabt hättest, dann wärst du heute nicht mehr der gleiche, wahrscheinlich.
Genau.
Sondern hätte es sich vielleicht auf eine ganz andere Art und Weise entwickelt. Und das finde ich einfach so beeindruckend. Gleichzeitig stellt sich jetzt im Prinzip ja die Frage, wie finanziert ihr das? Also 26, 25
Begegnungsreisen,
Delegationen,
ja.
Begegnungsreisen, die sich da gegenseitig besucht haben. Wahrscheinlich, ich hätte jetzt fast gefragt, erzähl doch mal einfach Geschichten aus Sicht der jungen Menschen, die dann nach Deutschland kamen, oder vielleicht eine prägnante oder von einem deiner Schüler, wo du sagst, boah, das geht mir nicht aus dem Kopf, da weiß ich bin so richtig im Job. Oder weißt du was, ich stell dir jetzt doch die Frage, fallen dir zwei Geschichten ein?
Ja, also mir fallen hunderte Geschichten ein. Ich werde gleich zwei auswählen. Ich will nur sagen, wir haben auf jeder Reise Jugendliche, die tatsächlich das allererste Mal den anderen Kontinent betreten. Das ist fast immer so. Und die lernen ein neues Land, eine neue Kultur, ein völlig neues Setting kennen. Und sie begreifen, und das ist das, was mich unheimlich packt, dass es ganz viele Unterschiede gibt. Dass Unterschiede aber das sind, was es reizvoll macht. Dass man das Fremde sehr gut nutzen kann, um das eigene auch besser zu verstehen. Und Das ist, finde ich, schon für Schüler, was ist das für ein Satz, wenn sich Jugendliche vor mir hinstellen und sagen, Herr Rusteberg, mir ist bewusst geworden, dass uns viel mehr vereint, als uns trennt. Entschuldigung, das sind ja Sätze, wo du sagst, das sind die Momente, also wenn du da stehst und sagst, sag das bitte nochmal. Und eine Schülerin hat im Bus mit mir gesessen oder mit uns und sagt, Herr Rusteberg, ich muss Ihnen mal was sagen. Ich bin jetzt hier 12, 14 Tage in Khao Lak. Ich habe wirklich, ich habe immer gesucht, wie ich das hier formuliere. Ich komme gar nicht hinterher. Da ist ein Kind, was einen Reifen rollt, da ist ein Esel, da ist ein Schaf, da ist eine Charrette, da kommt ein Taxi, da hupt jemand, da macht jemand Musik, da spielen Kinder Fußball, da hängen Leute die Wäsche auf. Ich komme gar nicht hinterher. Und ich habe jetzt für mich gefunden, wie ich das nenne. Und ich sage, ja, wie denn? Das ist für mich ein Wimmelbild. Ein Dauerwimmelbild, in dem ich mich bewege. Und ich kriege, Alexander, dieses Bild nicht mehr aus dem Kopf, weil es genau das ist. Wenn du in diesem Land bist, und das ist nun mal für uns unser Partnerland und in Khao Lak oder Dakar, es ist wie ein Wimmelbild, wo es immer wieder Dinge zu entdecken gibt. Andersrum haben Jugendliche, also das hängt gar nicht an Einzelnen, das kommt immer mal wieder, haben Einzelne gesagt, Mensch, die Straßen bei euch sind oft so leer. Wo sind denn die Menschen eigentlich? Und ich habe das bei den ersten Reisen immer so ein bisschen abgetan und ich verstehe das jetzt viel besser, wenn du nämlich in einem Wimmelbild wohnst und plötzlich wimmelt nichts mehr, dann ist das für dich kein Wimmelbild, sondern ein statisches Bild. Und so könnten die Senegalesen wahrscheinlich sagen, dass sie hier teils in statischen Bildern sich bewegen. Eine Schülerin hat mal geweint mehrere Tage und wir dachten, ei, 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 wir haben solche Fehler gemacht. Dann kam raus, dass von der Gastfamilie extra eigens für sie zur Verfügung gestellte Gästeschlafzimmer, das ist ihr zu einsam. Sie würde gerne mit ihrer Kuress in einem Zimmer schlafen, weil sie dieses Gefühl von Freundschaft, Nähe irgendwie, also einfach so ein bisschen. Und das ist auch wieder so, du merkst so, du denkst so neu bei den ersten Reisen, was waren unsere Sorgen? Oh, Sicherheit, gesundheitliche Vorsorge. Wir haben so viele Themen, du kannst wirklich viele, das ist immer auch eine Reise ins, und jede Reise ist mit Risiken behaftet. Aber wenn du in ein Land fährst, wo auch natürlich Truppenkrankheiten, Malaria, Moskitos und ähnlichen Themen. Und ich merke, dass sich das in den Jahren immer weiter zurück, weil so viele positive Dinge besprochen wurden, auch von den Delegationen, die ja hinterher von ihren Reisen berichten, dass wir mittlerweile über Dinge sprechen wie, was kann ich meiner Familie hinterher auch mitbringen von dieser Reise? Wo darf ich Vorträge halten? Wo darf ich von meinen Erfahrungen berichten? Das ist so bereichernd und zwei Geschichten aus 100, die mich unheimlich begeistert haben, sind, ich mache eine deutsche und eine senegalesische. Ich fange mit der deutschen Geschichte an. Eine Jugendliche hat an diesen Begegnungen, oder ein Jugendlicher, ich mache es mal so, hat an diesen Begegnungen teilgenommen und kam irgendwann zu mir und hat gesagt, er möchte sich bei mir bedanken. Und ich habe gesagt, wofür denn jetzt? Also, es ist mir, weißt du, das ist so, das will ja ein Lehrer nicht so. Nee, die brauchst du nicht, ist ja auch irgendwie mein Job und wir wollen das ja auch und das ist auch schulisch verankert und das ist ja keine Privatreise. Nee, nee, so meint er das nicht. Er hätte keinen in seinem Leben bislang gehabt, der ihn auf so eine nette Weise genervt hätte, über mehrere Jahre hinweg. Und er, der nie an so einer Reise teilnehmen wollte, hat sich tatsächlich überzeugen lassen, hat gesagt, so, der hat das letztes und vorletztes Jahr gefragt und dieses Jahr, ich sage jetzt einfach mal ja. Und er hat gesagt, das war die Entscheidung seines Lebens, das hat so viel verändert bei ihm. Und dafür möchte er sich bedanken, für meine Hartnäckigkeit im Sinne der Sache. Und das ist eine Geschichte, die einfach so schön ist, weil sie zeigt, dass wir manchmal in Schülern mehr sehen. Das geht nicht immer auf, aber oft hat man ein Gefühl für Jugendliche, die mehr können oder sich mehr zutrauen sollten, als sie es vielleicht selber tun. Und genau das war so ein Beispiel. Also Geschichte 1. Geschichte 2 jetzt aus Senegal. Ich habe einen jungen Mann wahrgenommen, der 2014 in der allerersten Delegation war. Er saß damals mit mir zum Interview. Wir fragten dann, wie erlebst du Europa, jetzt besonders Deutschland? Das Thema war nämlich Migration von Afrika nach Europa am Beispiel des Fußballs. Wir haben Fußballprofis besucht, haben mit Gescheiterten versucht zu sprechen und da merkst du relativ schnell, dass es einer schafft und tausend nicht. Dass es nicht alles Sadio Mané mit Haus, Villa und anderem sind. Und dieser Jugendliche setzt sich vor mich hin und sagt, in gebrochenem Deutsch, aber dann auch auf Französisch. Diese Reise hat mir gezeigt, dass es sich lohnt, für sein eigenes Land etwas zu machen und dass wir weg müssen davon, immer von einem Europa zu träumen, was gar nicht so perfekt ist, wie wir es aus den Medien kennen. Ich habe in Europa Dinge gesehen, die überhaupt nicht perfekt laufen. Ihr habt auch Arbeitslose, ihr habt Sorgen, ihr habt auch Hunger, ihr habt auch Probleme, die wir vielleicht bei uns so gar nicht haben. Und mir ist auch aufgefallen, dass ihr mit dem Alter ganz anders umgeht. Ihr habt sowas wie Altenheime. Das gibt es bei uns gar nicht. Wir pflegen uns noch weiter in der Großfamilie. Das heißt, ich liebe eigentlich mein Land und das, was wir bei uns haben, vor allen Dingen den Reichtum zwischen uns Menschen. Und der ist nach Hause gefahren, total inspiriert. Und ich habe gedacht, Mensch, wenn das so bleibt, dann wird das ein ganz großer. Ist er. Der hat studiert, ist jetzt Lehrer in Südsenegal, inspiriert andere Jugendliche zu einem weltoffenen Perspektivwechsel, möchte selber eine Schulpartnerschaft mit Deutschland auch moderieren, war noch zwei, dreimal bei uns als Praktikant, hat als erster auch den Elhadj Diouf Award gewonnen von unserer Stiftung, den geben wir Jugendlichen, die sich durch besonderes Engagement auszeichnen, auf unserer Brücke, wir sprechen immer von dieser Brücke, also wir versuchen ganz bewusst diese Alumnis, die Jugendlichen, die dann irgendwann aus der Schule auch rausgehen, für die Arbeit weiter zu nutzen, weil wir sagen, das Potenzial, was diese Menschen haben und diese Lust, diese Neugier, dieses Interesse, dieses Intrinsische für diese Brücke, das geht ja nicht verloren mit der Übergabe des Abiturzeugnisses. Im Gegenteil, danach wird es doch erst interessant. Ich habe 2015 einen Jugendlichen mitgehabt, der hat seine Abiturprüfung noch verlegt, damit er überhaupt an der Prüfung teilnehmen konnte, hat hinterher eine etwas schlechtere Note gemacht, als er sonst war, stellt sich zum Ende und sagt, wissen Sie was, Herr Rüsteberg, Noten sind nicht alles, die Erfahrung in Senegal nimmt mir keiner. Der hat damals zu mir gesagt, er möchte sowas wie Architektur studieren und ich sage noch, als wenn ich so ein Ding habe, du, wer weiß, vielleicht brauchen wir diesen Job nochmal. Jetzt ist dieses tragische Ereignis, jetzt gibt es diese Stiftung, jetzt wollen wir Elhadj dieses Memorium bauen und jetzt gibt es diese Grundschule und er hat jetzt nicht als Architekt da mitgeholfen, aber allein die Vorstellung, dass man ihn auch, also du verstehst, ich könnte hunderte dieser Geschichten nennen und das sind immer Geschichten des Wachsens, Geschichten des Mehrkönnens, als man erwartet und des wirklich auch hinterher dranbleibens und das ist bei ganz, ganz vielen Jugendlichen so, das war jetzt wirklich nur ein ganz kleiner Ausschnitt.
Also ich muss das alles erstmal für mich sacken lassen und klarkriegen. Ich habe mich da versucht, jetzt immer so ein bisschen auch reinzudenken in die Situation. Und es ist ja wirklich unglaublich. Also ich kann mir gut vorstellen, dass man da gar nicht hinterherkommt beim Verarbeiten der Eindrücke, dass man sich nie mehr wieder die Frage stellt, ob man den richtigen Beruf erklommen hat oder nicht. All das bin ich mir ziemlich sicher, Tobias, das ist verflogen. Und du hast deine Bestimmung offensichtlich gefunden. Das ist, ja.
Also ich will noch mal eine Sache anschließen, weil mir das gerade in den Sinn kommt. Bei den ersten Reisen, also das hat immer auch ein bisschen was mit Unterrichtsausfall zu tun. Also natürlich können die Schüler, die mitreisen, in der Zeit nicht im Klassenzimmer bei uns in Osterode und andersrum stehen oder sitzen. Es ist mittlerweile aber so, dass wirklich alle Akteure verstanden haben, dass das trotzdem und vielleicht noch viel mehr Lernen ist, einfach nur woanders. Das ist also kein Ausfall von Unterricht, sondern das ist ein Verschieben von Lernen. Und ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass in den ersten Jahren, ich sage das jetzt mal so unter uns und auch, weil ich es auch wichtig finde, das ist nicht immer nur einfach, da dran zu bleiben. Du kriegst auch mal Gegenwind, es kommen auch mal kritische Nachfragen. Da wird eine Klausur ist zu verschieben, dann produzierst du Nachschreiber, weil die nicht da sind. Du störst so ein bisschen den Ablauf auch an der einen oder anderen Stelle. Natürlich gehört das alles dazu. Aber in welcher Welt würden wir denn leben, wenn wir diese Begegnung eben nicht mehr in Schule platzieren? Wir sehen doch gerade, wie wichtig es ist, über den Tellerrand zu gucken, Perspektiven zu wechseln, Demokratie nicht nur im Buch zu lernen, sondern zu erfahren, wie wichtig es ist, auch für die Demokratie und ein Miteinander einzustehen, Grundgesetz, Menschenrechte, was weiß ich, was da alles reinspielt. So. Und das Jugendlichen zu sagen, ist das eine. Sie ist erfahren zu, das ist das andere. Du kannst über den Klimawandel sprechen oder du kannst ihn erleben. Du kannst über Fischfangquoten in Westafrika sprechen oder du hast einen Fischer vor dir, der auf Wolof weinend sagt, er kann seine Familie nicht mehr ernähren, welchen Sinn hat sein Leben noch? Und wenn du das einmal gemacht hast, kannst du Migration im Fernsehen hören, dann kommt so eine Meldung, Lampedusa ist wieder ein Boot untergegangen mit hunderten Menschen, die im Mittelmeer verstorben sind. Mittelmeer mittlerweile ja ein Massengrab, muss man leider sagen. Oder du sprichst mit einem Fischer, der sagt, auf die Frage eines Jugendlichen haben sie oder hast du, wir haben ihn geduzt, kennst du Menschen, die auch auf dem Mittelmeer bei der Überfahrt verstorben sind, sagt der fünf aus seiner Familie. Und dann stehst du da und denkst, ach du grüne Neune, das macht ja was mit dir. Und dieses Lernen, dieses Erfahren, das ist so intensiv, deswegen nenne ich mich oft Anlassschaffer, weil ich diese Anlässe im Land natürlich immer suche. Viele Gespräche mit Menschen, auch spontan. Wir sind einmal beim Ringen vorbeigegangen, da sind so 2 Meter austrainierte Menschen im Training gewesen. Und die Jugendlichen von uns hatten ein bisschen Respekt und wollten aber doch irgendwie wissen, was ich sage. Wollt ihr da hin oder wollt ihr da nicht? Ah, lieber nicht. Ich sage, ihr wollt's doch. Ja, eigentlich schon. Ich sage, gut, ich gehe rüber. Hab dann mit denen gesprochen. Weißt du, was passiert ist? Die haben eine Trainingseinheit für unsere Jugendlichen gemacht. 2 von denen durften mal gegen so einen Trainierten antreten. Du glaubst gar nicht, wie schnell die dann im Sand lagen. Aber die erzählen heute noch davon. Das, was sie begeistert hat, ist, dass ich diese Situation für sie kreiert habe, dass ich vorangegangen bin. Ich habe die Hemmschwelle genommen. Ich bin sprichwörtlich über die Straße gegangen zu den Trainierenden und habe es gemacht. Und wenn dann Menschen hinterher fragen, was haben die Jugendlichen davon, dann ist das für mich die falsche Frage, weil wir haben genau diese Jugendlichen, die doch für das stehen, was uns alle antreibt, nämlich eine Welt. Es geht darum, Mensch zu sein. Es geht darum, Verantwortung zu übernehmen. Es geht darum, auch selbstwirksam zu sein. Und diese Jugendlichen, diese Junior-Botschafter, so nennen wir sie, die haben das alle hinterher, spätestens hinterher in sich. Und das haben die ein Leben lang, sodass ich mal vor dem Stadtrat in Osterode gesagt habe, das, was wir davon haben, ist irgendwann hunderte Jugendliche in einer Stadt, die Weltoffenheit und Partizipation und eine Welt verkörpern. Die könnt ihr einladen zu Kongressen, die könnt ihr als Botschafter integrieren, die können euch helfen bei Integrationskursen, die können sich in Vereinen engagieren, das tun sie auch. Viele dieser Schüler sind auch hinterher dann im Bereich Klimaschutz aktiv oder in NGOs, die andere Themen bearbeiten. Also du hast Jugendliche, die irgendwie das Gefühl haben, sei sinnvoll, sei nützlich, mach irgendwas auf dieser Welt und sei nicht nur da.
Ja. Also ich nehme jetzt nur mal an, ne, damals in 2012 hättest du nur das Buchkapitel gemacht, ne, und wärst dann vor lauter Hektik, ich schaffe meinen Plan nicht und so weiter, einfach dann weitergegangen. Da hätte sich gar nichts geregt bei Schülern. Also vielleicht hätten sie dann ein paar Vokabeln gelernt oder ein bisschen Kulturverständnis laut Buch sich angelesen. Aber, und das sage ich jetzt aus der Sicht, dessen, was ich hier in meinem Beruf mache, nämlich über Potenzialentfaltung zu referieren, die Erfahrungen im Leben sind es, die den Unterschied später ausmachen. Das kann jeder, auch derjenige, der fragt, dich gefragt hat, wozu das nützlich war, dass du das machst. Ne? Vielleicht ging ja dann jetzt nur Zeitflöten bei der Schule oder so. Das kann jeder bei sich selbst mal hinterfragen. Es sind immer die wirklichen Erfahrungen im realen Leben, die dich auf die eine oder andere Bahn bringen oder dir zeigen, wo deine Stärken und Schwächen sind und dich weiterentwickeln lassen. Und dazu fällt mir irgendwie noch gerade der Satz ein. Man setzt sich nur für das ein, was man wirklich mal kennengelernt hat. Und ich finde, das ist so ein schöner Satz. Egal, ob es jetzt darum geht, ich setze mich für Klimaschutz ein oder die Erhaltung der Natur bei mir in der Region. Diese Einstellung rührt meistens daher, dass meine Eltern vielleicht mit mir häufig in der Natur waren oder vielleicht ich an der Schule auch häufiger mal die Möglichkeit hatte, die Natur in Gänze lieben und kennenzulernen, so würde ich es mal nennen. Und das betrifft natürlich auch das Mitmenschliche. Ja, das heißt, wenn ich wirklich verstehen will, dann muss ich vielleicht auch in den Senegal reisen und diese Erfahrung machen, um diese Menschen zu verstehen, um sie wertzuschätzen, um diesen Kontinent wertzuschätzen. Da gehört so viel dazu. Und ich meine, wir reden hier manchmal über dieses Wort Fluchtursachenbekämpfung. Das habe ich mir hier auch nochmal aufgeschrieben. Ne? Also die Ursachen, ja, die muss ich doch erstmal wirklich erleben. Die muss ich doch erstmal wirklich rausfinden, was passiert in diesem Land. Sondern ich bin mir total sicher, Tobias, so wie du das auch schon berichtest, dass deine Schüler für den Rest ihres Lebens natürlich diese Reise nicht vergessen, so wie du es auch widerspiegelst. Und darüber hinaus sich mit Sicherheit dafür einsetzen, für Menschlichkeit, für egal, woher ich komme, welche Hautfarbe ich habe, welche Kultur, Religion, wir sind Menschen und das werden sie genauso leben, weil sie dank dir diese Erfahrungen sammeln. Ich kann ja nur sagen, als Kollege, herzlichen Dank. Das ist, ja,
wie gesagt. Alex, ich will nur eine Sache noch anschließen. Also es geht heute um mich. Ich halte das auch aus. Ich freue mich auch darüber. Aber du weißt auch, man braucht ganz viele Menschen und Akteure, die mithelfen. Und ich möchte das einfach nur mal skizzieren, was das bedeutet. Auf die Gefahr, dass ich jetzt auch Menschen vergesse. Du brauchst erstmal auf der anderen Seite der Brücke einen Menschen, der es genauso will wie du. Das war der El Hadj, der ist dann eben jetzt nicht mehr da. Und es haben sich aber Menschen gefunden und auch Koordinatoren, die das genauso weiterführen. Das ist erstmal ein Riesengeschenk. Das sage ich auch bei jeder Reise, Stichwort Wertschätzung von vorhin, was die vor Ort leisten, auch sich dort mit Familien auseinanderzusetzen, Papierwiderstände mit Visumsbeantragung und was da alles zugeht. Das ist das eine. Das zweite, du hast vorhin gefragt nach der Finanzierung.
Ja.
Also da muss ich einfach mal sagen, das war 2014 und 2015 sehr, sehr schwierig, weil wir einfach angefangen haben. Wir haben ein Riesenglück gehabt, dass das Goethe-Institut Dakar damals uns in die Schuhe geholfen hat, uns zu Workshops auch als Referenten und Referenten dazugenommen hat. Ich hatte damals eine Schulleiterin und heute einen Schulleiter, beides absolute Ermöglicher, die das auch, das ist so, am Ende muss es auch genehmigt werden. Und ja, wir haben auch bei uns in der Landesschulbehörde Leute gehabt, die genau diese Vision auch unterstützt haben, gesagt haben, ihre Schule darf diese Reise machen. Das heißt, wir brauchen die Autoritäten, die hinter uns stehen. So haben El Hadj und ich das immer genannt. Diese glücklichen Umstände haben wir und die haben wir uns jetzt auch immer weiter erarbeitet, sodass es Teil der DNA unserer jeweiligen beiden Schulen ist. Neben dem Goethe-Institut war es aber auch so, dass wir auch Förderprogramme brauchen, hier, um diese Reisen zu organisieren. Und da ist es tatsächlich so, dass wir das entwicklungspolitische Schulaustauschprogramm, das heißt ENSA vom BMZ, das Engagement Global BMZ, ENSA, dieses Programm ermöglicht genau das, Anbahnungen und Begegnungsreisen. Da kann man in jedem Jahr, jetzt noch bis 30.09. Anträge stellen und das ist wirklich ein großartiges Förderprogramm. Es wird auch inhaltlich begleitet und das muss man auch einfach mal sagen, das ist für uns Lehrer ein absolutes Geschenk für diese Vision, die wir aber auch umsetzen müssen. Dann gibt es noch den pädagogischen Austauschdienst. Das sind die beiden großen Bundesprogramme, der PAD kurz vom Auswärtigen Amt, unterstützt auch solche Reisen, ist genauso großartig. Man muss sich dann immer für eins auch entscheiden, weil man darf Bundesmittel nicht doppelt beziehen. Aber diese beiden sind die Ermöglicher auf Bundesebene. Und dann hast du in den Bundesländern, da kann ich über Niedersachsen sprechen, wir haben eben auch noch eine Situation geschaffen, die ich auch großartig finde, wo ich auch eine Menge an Gesprächen geführt habe und immer wieder gesagt habe, es ist wirklich sinnvoll, lasst es uns tun. Und zwar habe ich 2017 den damaligen Kultusminister getroffen. Und er fragte mich, als wir so internationales sprachen, auch, was ist eigentlich Ihre Vision? Da habe ich zu ihm gesagt, Herr Tonne, ich habe die Vision, dass all diejenigen, die in unserem Bundesland, und es sind viele, ich habe sie auf den Tagungen immer getroffen, die so eine Partnerschaft mit Afrika machen, dass die sich vereinen in einem Netzwerk. Heute, 25.09.24, sprichst du mit dem Landeskoordinator des Netzwerks Niedersächsische Schulen mit Afrika, in dem 80 Schulen vertreten sind, von der Grundschule bis zur berufsbildenden Schule. Wir haben unsere vierte Fachtagung letzte Woche gehabt. Da berichtet ein Schulleiter aus Wettbergen, einer Grundschule, von einem Grundschülerinnen- und Grundschülerbesuch aus Südafrika. Da berichtet ein berufsbildender Lehrer vom Besuch auf einem Biobauernhof mit seinen Kollegen. Da berichtet eine andere Schule, dass sie nicht kommen kann, weil sie in Malawi ist. Da kommen Gäste aus Tansania nach Göttingen und kommen zu uns zu der Tagung. Da hat jemand aus Bad Zwischenahn, jemand aus Burkina Faso zu Gast, der uns erzählt, wie Deutsch in dem Land gelernt wird. Da hast du einen Generalsekretär des Deutschlehrerverbandes aus Senegal, der in Hannover ist. Da hast du den Norddeutschen Rundfunk, der auf einmal sagt, sie finden das Thema interessant, die laden mich ein und ich darf über die Sache sprechen. Du brauchst einfach auch Situationen, Menschen, die genauso denken wie du. Und in diesem Netzwerk haben wir, und da zitiere ich eben auch einen Akteur aus unserem Netzwerk, wie so eine Insel für uns Lehrer geschaffen. Und dieses Netzwerk ist bundesweit einzigartig, weil wir es geschafft haben, uns zu formieren, dank der Beauftragung des Niedersächsischen Kultusministeriums. Wieder die Autoritäten, die du brauchst, die erkannt haben, dieser Rusteberg, der meint das intrinsisch, der will nicht vor Unterricht flüchten, sondern der hat eine Vision. Und die Anrechnungsstunden, die ich dafür bekomme, die halten mich immer noch ordentlich an der Schule, das möchte ich auch nur kurz sagen, das ist nicht so, dass ich, ne? Aber ich habe immerhin jetzt Gestaltungsspielraum für diese Netzwerktätigkeit und das ist etwas, was unheimlich schön ist, sodass wir eigentlich mehrere Säulen haben, diese Schulpartnerschaft, dann die Stiftungsarbeit, dann dieses Landesnetzwerk und so habe ich von diesem alten Lehrerleben 2008 bis 2012 jetzt von den Jahren gesprochen, 2012 bis heute. Und auch da siehst du, es ist eine natürliche Progression. Nichts ist erzwungen oder aufgestülpt, künstlich dazugekommen, sondern es ist alles gewachsen. Und das macht mich so, ja, mir hat mal jemand gesagt, dauerauthentisch. Ich fand das erst so ein bisschen komisch, bin jetzt aber ganz stolz auf den Begriff. Weil das, was ich sage, das meine ich auch so. Und wenn ich das mache, dann mache ich es, weil ich wirklich überzeugt bin davon. Und deswegen habe ich zum Beispiel auch an dieser Reihe, die du hier machst, total gerne teilgenommen, weil ich es wichtig finde, das war auch El-Hadj und mein Wunsch immer, und so ist es auch heute noch, wir müssen von unseren Erfahrungen erzählen, um anderen auch Mut zu machen, Gleiches zu tun. Beginnt so eine Partnerschaft, seid mutig. Wenn ihr die Vision habt, geht raus aus der Box. Versucht eure Jugendlichen auf so einer globalen Brücke auch Erfahrungen machen zu lassen. Es kommt so viel zurück, wenn du die Eltern fragst, die vor wenigen Wochen, als wir wieder Besuch hatten aus Khao Lak, die stehen weinend am Parkplatz am Tag des Abschieds und sagen, danke, dass wir diese Erfahrung machen durften. Alex, die haben aber 2 Wochen lang extrem Stress gehabt. Die haben einen Gast im Haus gehabt. Du willst es dann auch schöner und weißt selber, wie es ist. Man macht dann auch. Man bemüht sich auch und ist nicht so frei wie sonst. Es wird überhaupt nicht gesehen. Es wird gesehen, wie viel sie selbst als Familie davon gewonnen haben. Geschwister, die davon profitieren. Sportvereine, die davon profitieren. Deswegen sage ich immer, lasst es nicht in der Schule, strahlt raus. Versucht, Menschen und Events in dem Zeitraum auch mitzunutzen. Wir haben beim Harzer Hexentrail mitgemacht. Das ist so eine Riesenwanderung bei uns durch die Region. Als die im Zieleinlauf reinkam, als deutsch-senegalesische Wandergruppe, 35 Kilometer übrigens in Turnschuhen, dann hast du ein Gefühl. Also ich stehe dann da so am Rand und denke, yes, Bingo, wieder Brücke, wieder ist es aufgegangen. Die schönsten Momente sind die, wo ich mal nur beobachten darf und gar nicht in der ersten Reihe stehe. Das glauben mir manche gar nicht, weil ich auch gerne natürlich erzähle, auch erzählen muss. Ich genieße mittlerweile Momente für mich und das sind die schönsten, aber die sind sehr selten, weil ich fast immer sozusagen on air bin.
Ja. Also ja, in dem Moment, wo du merkst, was du gesät hast oder dieses Stolzempfinden hast, dass das, was hier gerade stattfindet, eben auch auf Basis deines Einsatzes passiert ist. Ich glaube, das ist ganz, ganz häufig der Fall, dass du dann einfach weißt, dass du das Richtige getan hast und wie viel du jetzt hier gerade losgelöst hast. Ne? Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Also bei mir, wenn du erzählst, da sind 48 Fragen im Hinterkopf und so weiter. Also wenn ich das jetzt mal zusammenfasse, die Zeit vergeht ja absolut im Flug, dann würde ich jetzt sagen, da ist jemand, du hattest das mal gesagt, Zweck der Existenz von John Strzelecki, das Café am Rande der Welt. Da wird darüber berichtet, das können wir gerne mal verlinken. Ein Buch, das wir beide gut kennen. Wir haben im Vornherein drüber gesprochen, wo es darum geht, wofür bin ich denn eigentlich da? Und du hast dein Wofür jetzt, glaube ich, in der letzten Stunde sehr, sehr ausdrücklich dargestellt. Für mich ist noch entscheidend, vielleicht auch für die Hörer, wo können wir für oder über dich mehr erfahren? Gibt es Social Media Kanäle oder hast du dafür gar keine Zeit?
Tatsächlich habe ich da gar keine Zeit für. Ich habe erst seit 2016 ein Smartphone. Ich habe das viele Jahre auch verweigert. Jetzt heute geht es nicht mehr ohne. Ich mache ganz viel über, also diese Brückenarbeit über WhatsApp. Habe natürlich eine E-Mail-Adresse, so eine klassische. Und dann ist es bei mir so, dass ich häufig mit den Menschen spreche. Also ich habe weder Instagram noch TikTok noch irgendwas. Ich bin so ein bisschen oldschool, aber halte mir da auch so ein bisschen den Überblick beim Ganzen, weil es wirklich sehr, sehr viel ist mittlerweile. Und mich auch Leute fragen, sag mal, wie schaffst du das eigentlich immer so positiv, so strahlend zu bleiben? Es sind ja auch richtige Stressphasen dabei. Und ich habe jetzt letztens im Lehrerzimmer habe ich zu einer Kollegin, die ich auch schon sehr gut kenne und die auch schon mit war in Senegal, und man hat ja dann auch ein gutes Miteinander, habe ich so, weißt du, ich komme mir manchmal vor wie Obelix, der ist doch mal als Kind in diesen Zaubertrank gefallen, der hat doch dauerhaft diese Superkräfte. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, ich habe so eine Brückenmotivation. Ich habe immer da den Wunsch, das noch weiterzumachen. Selbst wenn es Probleme gibt, sage ich, okay, das ist Teil von der Brücke, eine Talsohle gehört auch mal dazu. Vielleicht ist das. Und es hat mir auch so viel gegeben, so eine zweite Brille auf die Welt, irgendwie so ein Blick, also wenn ich nach Hause komme von diesen Reisen, ich habe so ein anderes Gefühl hier so im Alltag, so über was regen wir uns auf, was ist eigentlich wichtig im Leben, mir ist so wichtig, mittlerweile haben wir eben ja auch unsere Familie, mir ist so wichtig, dass die Kinder das ganz früh mitkriegen. Also ich zeige auf der Karte, wo das ist, ich zeige Bilder, wir sprechen auch, wenn die Senegalesen da sind, kommt meine Familie auch immer dazu. Total süß, ich war jetzt auch im Kindergarten mit dem Koordinator der Schulpartnerschaft und habe einfach das Gefühl, du kannst das gar nicht früh genug zu beginnen, dieses Gefühl von Menschen, die von woanders herkommen, sind total spannend, können dir Geschichten erzählen und bereichern dein Leben. Und von daher habe ich mal zu jemandem gesagt, das nur noch so eine kleine Anekdote am Rande, ich habe mal zu jemandem gesagt, hey, hat sich so ein Gespräch ergeben, du, ich bin übrigens auch Millionär. Und dann hat er, oh. Ich sage, ja, aber nicht im Portemonnaie, in Erfahrung. Und das ist so schön, weil du dich so ein bisschen frei machst von dem anderen. Du hast einfach, und das ist so, wenn du hast vorhin gefragt, Geschichten, ich habe hunderte, tausende Geschichten, Momente, Situationen und ich werde ganz, ganz reich auch und habe auch selber so viel davon und das ist echt schön.
Da fällt mir noch so zu ein, es gibt, glaube ich, meine, es ist sogar ein John Strzelecki-Buch, ich weiß jetzt nicht mehr genau, da geht es darum, welche Geschichten erzählst du, wenn du mal in Rente gehst oder in Pension gehst, ja, pensioniert wirst. Da hast du jetzt schon ohne Ende, da könntest du, wenn es danach geht, wahrscheinlich jetzt schon in Ruhestand gehen und du sammelst noch immer weitere. Zum Abschluss, ich denke dran für mich, aber auch für Zuhörer, ich habe übrigens natürlich auch im Freundeskreis einige Kolleginnen und Kollegen, die Französisch unterrichten und die vielleicht sogar interessiert, wie kann man ja Teil deines Engagements werden? Wie kann man vielleicht das nutzen, deine Expertisen und so weiter? Was würdest du denen empfehlen, die sagen, weißt du was, sowas würde ich einfach auch gerne ausprobieren?
Das Einfachste ist wirklich, eine kurze Mail zu schreiben und dann kommen wir ins Gespräch. Das mache ich häufig, weil ja auch viele Schulen aus Niedersachsen von dem Netzwerk gehört haben und auch Schulpartnerschaften suchen. Es ist nicht nur an Französisch gebunden. Also ich sage eher, die Neugier auf die Welt ist wichtiger als das Fach.
Ja.
Wir haben auch viele, die Englisch sprechen. Es gibt ja auch viele englischsprachige afrikanische Länder. Wir haben auch Leute, die einfach Erdkunde oder andere Themen unterrichten und sagen, das würde in mein Lehrerleben auch richtig gut reinpassen. Unsere Schule hat so ein internationales Gefühl.
Klar. Ja.
Also im Grunde ist es für jeden Lehrer etwas, weil man die Themen ja auch wechseln kann. Das haben wir vorhin, wir können ja nicht alles besprechen, aber in jeder Begegnung geht es auch immer um Themen der Agenda 2030, um die 17 Nachhaltigkeitsziele.
Ja.
Und das wechselt und variiert und so sind auch immer andere Fachschaften integriert. Wir haben Kunstlehrerinnen, die dabei waren, Musiklehrkräfte, Sportlehrkräfte, Geografie, Politik, Werte und Normen, Französisch, Deutsch, Englisch. Also ich versuche es wirklich auch breit anzulegen, dass viele mitmachen und sich auch nicht gezwungen fühlen, jedes Jahr wieder so einen Austausch in Anführungsstrichen an der Backe zu haben, sondern es auch dann zu machen, wenn es in ihr Leben passt.
Ja, ja. Ja gut, also die 17 Nachhaltigkeitsziele, die werden ja gerade, was ich aktuell erlebe, an immer mehr Schulen mehr oder weniger schon implementiert und eingesetzt und thematisiert, was auch wirklich jetzt mal an der Zeit ist. Ne? Die sind seit 2015, glaube ich, in Auftrag gegeben worden. Mhm. Und wir haben jetzt 9 Jahre später, dass es so langsam durchkommt. Ne?
Ja.
Aber das ist, was du gesagt hast, ist super, weil dann weiß man wirklich auch als Lehrer, komm, wenn das reinpasst, wenn das ist, so wie du es jetzt gerade begeistert, leidenschaftlich vorgetragen hast, was vielleicht auch mich total motivieren könnte, also für diejenigen, die es hören und mitkriegen, komm, ich mach einfach mal. Ich versuche mal, mich davon anstecken zu lassen und auszuloten, ob ich das nicht einfach mal, ob ich auf diesen Zug, der da in Gang gesetzt wurde, nicht einfach mal aufspringe und mitmache. Das wäre natürlich grandios. Von daher, ich finde es auch mega. Du warst beim Ende her. Ich habe den Auftritt mir natürlich auch angeschaut und gehst dann sogar ja mit den Senegalesen dann noch an die Tafel, um zu zeigen, selbst da tun wir noch gemeinsam jetzt was für die Mitmenschen. Das ist einfach, ja, es ist einfach grandios, Tobias. Ich bedanke mich ganz herzlich. Wir könnten lange Zeit weiterreden. Ich sage das jetzt schon mal so zum Abschluss. Ich habe vor, auf längere Sicht eine Veranstaltung ins Leben zu rufen, hier in Dortmund, die heißen wird Lehrer, der beste Job der Welt, Fragezeichen, Ausrufezeichen, und wo wir Menschen zu Wort kommen lassen wollen. Mir schwant vor, eventuell das an der Uni bei uns zu machen für Lehramtsanwärter und Studierende, um zu zeigen, wie der Job richtig, richtig schön werden kann, so wie sich die meisten das erhoffen in jungen Jahren. Und da wärst du sofort eingeladen, Tobias. Wenn es dazu kommt.
Und ich würde auch sehr, sehr gerne kommen in die Stadt des Fußballs und dann in die Stadt der Lehrermotivation.
Mensch, das ist eine Aussicht. Das wäre cool. Ja. Ja, danke schön. Für die ganze Zeit, direkt nach der Schule, Tobias, und für deinen leidenschaftlichen Beitrag heute, tausendfachen Dank. Bleib so, wie du bist. Wir kennen uns zwar noch nicht ewig, aber es kommt eben so dauerauthentisch rüber. Und mach einfach so weiter mit ganz viel Kraft, Power, die du ja auch aus deinen Tätigkeiten da ziehst. Und viel Spaß dabei und viele neue, tolle Erfahrungen noch.
Vielen Dank für das tolle Gespräch und ich kann ja gar nicht anders.
Ja, das merkt man. Alles Gute, Tobias, ja? Bis bald.
Danke. Ja, danke. Mach's gut, ne?
Tschüss.
Ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören beim Podcast Deutschlands ausgezeichnete Lehrkräfte. Wenn ihr mir Feedback geben wollt oder vielleicht auch Fragen habt, die ich vielleicht zukünftig unbedingt Lehrkräften stellen sollte, so meldet euch doch bitte unter info@alexanderböhle.com.